Zurüstung für unseren Auftrag in Davos und darüber aus. Auf Seite 3 von unserem Leitbild haben wir unsere Vision. Und das Leitbild ist ja das Papier, das man am wenigsten anschaut. Irgendein Unternehmen und so, aber das gleich jedes muss haben. Also, unsere Vision zusammengefasst, die Hälse mit Davos will ein Ort der Begegnung, der Erfrischung und der Zurüstung sein. Ja, mal, es kommt 4,5. Ja. Und wenn wir ein bisschen runtergehen, dann steht zu unterst, was unser Auftrag ist. Oder was wir gesagt haben, das soll unser Auftrag sein. Wir möchten als Heilse der Stadt besser suchen. Also als Teil vom Lieb, unserer Heilse-Family, etwas dazu beitragen. Der Stadt besser, der Stadt Shalom. Und wir fokussieren in diesem ersten Semester einfach ein bisschen, wie wir es haben gesehen, danke vielmals, Gurdin und Michael, auf Zurüstung. Zurüstung, weil wenn wir zugerüstet sind, positiv formuliert, dann können wir unseren Auftrag besser ausführen. Und wenn wir nicht zugerüstet sind, genau, dann steigen wir schon selber am Morgen nicht aus dem Bett. Wo mein Bruder und ich klein waren, haben wir kein Fernseher daheim gehabt. Und das war mega nervig, weil es schon dann so Filme hatte und Episoden und Staffeln, die man gerne geschaut hat. Dann war Star Trek. Und mein Bruder und ich durften immer zu den Nachbarn schauen. Ausser, wenn es so gesetzt ist im Programm, dass wir auf die 6 nicht daheim waren, weil wir 6 jetzt danach geben. Oder wenn wir unsere Aufgaben noch nicht gemacht haben. Und da hat es kein Pardon gegeben und keine Birre. Ich weiß nicht, wie das heute ist, erziehungstechnisch. Aber wir haben gewusst, und es hat Menge Frust gegeben, weil es immer ein Stück weg war. Da ist 5 vor 6 der Film war bis um 5 abgegangen. Es war so misslich. Und vielleicht kennst du das, vielleicht nicht bei Star Trek, aber du hast etwas davor genommen und du willst etwas zu Ende machen. Die Bergsteigen, die wissen es. Und dann ist man parat und dann ist das Wetter plötzlich anders als geheissen. Oder etwas fehlt in Ausrüstung oder man bekommt ein Telefon. Oder ein paar von uns machen vielleicht Puzzle machen. Stell dir vor, du hast einen grossen Platz, hast ein Puzzlezimmer gemacht und du hast ein 10.000er und du bist dran und dran, 9.999 und das 10.000. Teil fehlt. Jetzt gibt es Leute, die gelassen sind und die reif sind und die sagen, cool, ich habe 9.999, ist doch schön. Und andere, die sagen, also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht angefangen. Stückwerk. Warum nehmen wir das Thema als erstes in der Zurüstung? Ich denke, dass dort, wo wir uns bewusst sind, dass alles, ich klammere fast alles, kommen wir darauf zurück, klammern zu, Stückwerk ist, dass wir dann in unserem Rucksack, den wir packen wollen, gut gebödert sind. Wenn ich mir bewusst bin, dass alles Stückwerk ist, dann fällt einiges leichter, wird weniger enttäuscht, weil ich weniger Täuschung auf den Leim gehe. Medizin, da gibt es stückwerkartige Sachen in der Politik, in der Justiz, in der Kunst, in Beziehungen. Wenn ich davon ausgehe, dass auch Beziehungen stückwerkartig sind und noch nicht vollkommen und vollendet, dann ist einiges einfacher. In der Wissenschaft. Stellen wir uns vor, 30 Jahre zurück, und dort hat man in der Astrophysik irgendetwas herausgefunden. Und hat gemeint, jetzt haben wir es. Und dann 1, 2, 3 neue Teleskope und man sieht noch weiter und wir reden nicht von Universen, sondern von Multiversen heute und von weiss ich was, Stückwerk. Und auch in unserem Erkennen und logischerweise auch in unserem theologischen Erkennen. Also in dem, was ich von Gott je wissen kann, alles ist Stückwerk. Und je nach Typ nervt es eben, wenn wir das eine Puzzle noch nicht haben. Und ich hoffe, dass wir etwas, und ich rede ganz fest zu mir selber, uns über jedes Aha können freuen, über jedes einzelne Puzzleteil, das sich kehrt. Und wir können sagen, es dreht ein bisschen zum Bild bei, wo uns Gott wird offenbaren. Wir werden starten mit einem Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, dort die Verse. Dort ist es so schön zusammengefasst, wegen dem Stückwerk. Aber jetzt zuerst ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, seid ihr da. Erster Gottesdienst im 25. Die einen kommen ganz beschwingt, die anderen kommen ganz müde. Also vom Praise Camp zum Beispiel, aber sie sind da, mega cool. Andere sagen, ah, jetzt sind die Freitage schon wieder durch, ab morgen läuft wieder der Alltag. Andere sind vielleicht pensioniert und sagen, ja, schön wäre es, wenn es Alltag wäre. Es ist alles Stückwerk. Und merken wir, irgendwo sind wir alle abgeholt. Und ich hoffe, dass Gott zu unserem Herzen kann. Und dass wir heute, wenn wir rausgehen, sagen, ich habe mindestens eins Aha gehabt. Mindestens ein Teil hat sich gedreht. Wir beten. Und danke, dreieiniger Gott, bist du der, der allmächtig, allwissend ist. Der, der omnipotent ist. Dir entgeht nichts. Und Jesus, du bist das Alpha und du bist das Omega. Du bist der Anfang und der Vollender. Du bist der Retter und der Richter. Du bist der, der uns wollte, der die Welt, die Schöpfung wollte, der jetzt mit uns mitleidet, dass es noch nicht so ist, wie du es gedacht hast und wie du es einmal wieder herstellen oder neu machen. Und in dieser Zwischenzeit vom Stückwerk sagst du, Jesus, dass du jeden Tag mit uns siehst, bis ans Ende der Welt. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Wir danken dir, dass wir einfach so zusammenkommen dürfen in einem Land, wo Frieden ist, wo wir Freiheiten haben. Und wir wollen mitbeten und mit einstehen für unsere Geschwister, die weltweit, die es nicht so gut haben wie wir. Wo noch viel mehr Stückwerk haben. Und wir wollen uns aber auch nicht der Illusion hingeben, dass wenn die Umstände gut wären, dass es dann gut wäre. Sondern es wird dort gut, je näher wir bei dir sind. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück, heisst es in einem Psalm. Und da wollen wir uns dann ausstrecken und werden dich einladen in den Raum, in unsere Herzen. Danke für das, was du uns heute übersetzt, was du uns heute lässt wachsen drin. Weil dich loben, Heilig Geist, danke, dass du uns in die Wahrheit führst, in einer Zeit, wo es keine Wahrheiten mehr gibt. Oder, das heisst, nur noch Wahrheiten, aber einfach individuelle. Alternative Fakten und so weiter und so fort. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns führst in die Wahrheit. Amen. Darf ich schnell fragen, wer puzzelt daheim? Wer hat Freude? Ein paar hat es nicht so viel. Also ich glaube, wer Mühe hat mit diesem Thema, der darf sich dort melden. Weil die sind schon ein bisschen weiter, die puzzeln. Lade euch ein, mitzulesen, sei das in der eigenen Bibel oder gerade hier vorne, die Verse 9 bis 12 aus dem 13. Kapitel. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Erwachsener wurde, tat ich ab, was kindlich war. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Nochmal, unser Wissen ist Stückwerk. Wenn man sich überlegt, wie viele Kirchenspaltungen es schon gegeben hat, weil es um richtig oder falsch ist gegangen, weil man das Gefühl hat, man weiss es jetzt. Es ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Freuen wir uns über alles Prophetische, aber auch das ist Stückwerk. Und. Jetzt sehen wir ein undeutliches Bild, muss ich vorstellen, denn haben sie nicht Spiegel gehabt, wie wir jetzt haben, sondern es war ein Stück für die reichen Leute, ein Stück Metall, das irgendetwas hat gespiegelt. Aber es war überhaupt nicht das, wenn wir heute in den Spiegel schauen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Wohl denen, wo das schon sinkt. Ins Herz, nicht nur in den Kopf. Aber es kommt etwas anderes. Es kommt Vollkommenes. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, was geschieht denn, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Einmal werde ich alles klar erkennen. Und ich werde sagen, dort wo du denkst, in diesem Punkt in meinem Leben, da bin ich einfach verloren. Und dort kommt der Moment, wo du es erkennen wirst, wenn es vollendet wird. Und es bringt nichts unbedingt, wenn ich dort dran reisse. Es braucht die Zeit. Und zwar so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Das finde ich einen schönen Abschluss von diesem Abschnitt. Gott kennt uns jetzt schon nicht nur stückwerkartig, sondern Tür und Tür. Auch dieser Vers ist den einen ein Trost und nervt andere. Oder manchmal beides für uns. Alles Stückwerkartig hat damit zu tun, dass du und ich und alle Generationen zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem Wiederkommen von Jesus leben. Und das ist die Zeit des Glaubens, heisst. Am Schluss vom Johannesevangelium heisst es, Jesus hat noch viel mehr gesagt und noch viel mehr gewirkt, als alle Bücher der Erde fassen könnten. Und heisst, dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt. Nicht damit ihr wisst, damit ihr glaubt. Wir sind auf seinem Weg, wir sind auf gutem Weg, auch wenn irgendetwas sich in uns wehrt, dass wir nur glauben können und noch nicht schon schauen können. Manchmal geht der Himmel ein bisschen auf. In Davos haben wir es ganz viel gehabt. Wir waren noch bei unserer Familie hier unten und es war einfach eine Suppe. Einfach zu. Tagelang, wochenlang. Und dann kommt man nach Davos und ist wieder offen. Die, die im Praise Camp waren, ich bin überzeugt, die haben ein Stückchen offenen Himmel erlebt. Und wir kennen so Momente, oder? Und wir wünschen uns, dass der Himmel offen bleibt, dass es durchlässig bleibt. Fakt ist, wie das Wetter wechselt. Solange wir in der Zeit des Glaubens sind, wissen wir eben noch nicht alles. Ist eben alles ein Stück weg. Aber das ist eine wichtige Zeit, weil in dieser Zeit mit dem im Glauben unterwegs sind, sind wir eingeladen, uns zu entscheiden. Zum Beispiel zu entscheiden, will ich dem Gott bedingungslos vertrauen, auch wenn ich noch nicht alles weiss. Das ist herausfordernd. Will ich das? Bin ich parat? Oder will ich bis jetzt alles noch selber managen? Mindestens so bis in den 60er, 70er Jahren, habe ich ja dann noch Zeit. Wir haben schon mit Jungen geredet, die gesagt haben, ich weiss eigentlich alles. Ich weiss, was ich, wie ich mich entscheiden müsste. Ich weiss, dass ich Jesus mehr Platz geben müsste in meinem Leben. Aber ich will es noch nicht. Es gibt einen Menschen in der Bibel, der vielleicht so geprüft wurde wie keinen anders. Und wir alle erleben manchmal stückweisartig etwas von ihm, vom Hiob. Und er hat alles gehabt am Anfang. Und das heisst, es war kein Mensch gerecht wie Hiob. Rechtschaffen. Und trotzdem muss er das Leid erleben. Und er verliert alles. Alles. Buchstäblich alles. Und dann ist er dran und bleibt dran. Und bleibt dran. Und plötzlich, und wisst ihr was? Ohne dass Gott ihm eine einzige Frage beantwortet, kommt er trotzdem zu dieser Einsicht und sagt, bisher, oder ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. In dem gefühlten Mangel, den er immer noch hatte, hat er gemerkt, ich kann dem Gott gleich vertrauen. Und wo uns das gelingt, so will ich es formulieren, muss das Stückwerkartige nicht mehr ein Hindernis sein, sondern können wir sagen, mal, wir wagen es, gehen wieder. Jetzt können wir sagen, ja, das ist doch nur im Neuen Bund. Nein, das ist schon im Alten Bund so. Der Jesaja berichtet davon und er sagt, dann, aber dann, wenn es vollendet sein wird, dann wird er den Trauerschleier, lesen wir es nochmal miteinander, das, was wir lesen, das Wort Gottes, das bleibt einfach besser im Herzen. Dann wird er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, zerreißen und das Leichentuch wegziehen, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg Zion wird es geschehen. Wir wissen es nicht, wenn es ist. Nicht einmal die Engel wissen es im Himmel. Nur der Vater, sagt Jesus einmal sogar, dann, wenn er wiederkommt. Und es tötelt so viel, es tötelt so in der Welt. Und der Jesaja sagt, ja, bis er wiederkommt, tötelt es. Ist das Leichentuch manchmal mehr, manchmal weniger da. Und es bedeckt alle Völker. Auch wenn wir in Mitteleuropa sehr verschont sind, bis jetzt. Und schon seit langem. Und die einen haben gemeint, das Toronto wird es geschehen, das Bethel wird es geschehen, das Reading, wo auch immer, das Davos wird es geschehen, in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in meiner Bibelübersetzung, nur zwischen Gott und mir, nein. Wo wird es geschehen? Auf dem Berg Zion. An dem Ort in Jerusalem, wo Gott schon immer gesagt hat, da ist etwas Besonderes. Das kann auch entlasten. Und dann können wir uns freuen über jedes Stückchen Himmel, das irgendwo auf dieser Welt offen ist, weil er ja Herr von der ganzen Welt ist. Und wir können getrost sagen, aber es ist noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht vollendet. Und die einen sagen, ja, also das fährt ja gut an. Und es gibt so Menge Bibelstellen über das Stückwerkartige. Weißt du was? Da gehe ich gerade wieder. Das ist doch mühsam. Unsere Sehnsucht ist immer noch nicht gestillt. Und jetzt haben wir Vorsätze gehabt. Und jetzt ist erst der 5. Januar und ich habe ihn schon wieder nicht eingehalten. Da habe ich einfach eine Hand hoch. Wer hat sich etwas vorgenommen? Danke vielmals für die Ehrlichkeit von diesen Paar. Ich muss ja sagen, warum nehmen wir das nicht mehr vor? Mit dem Gott, der doch vollenden will. Aber die merken, das ist auch so etwas, das Stückwerkartige mit dem Vorsatz, dass wir nicht gefrustet sind, sondern sagen, was ist ein Ziel? Und vielleicht haben wir das Ziel noch nicht erreicht, aber wir wollen so ausgerichtet bleiben. Also, nicht entmutigen von dem und, sondern noch einmal nicht trösten. Es kommt der Moment, wo alles klar wird sich ändern. Und bis es soweit ist, ich wiederhole mich heute 2-3 Mal, ist es stückwerkartig. Und dann habe ich gesagt, fast alles sei stückwerkartig, weil es gibt 3 Sachen, die der Paulus sagt in diesem Kapitel, die nicht stückwerk sind. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese 3 werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Bekannter Vers, bekannte Stelle. Das sind die 3 Sachen, die 3 Werte, die bleiben. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott selber Liebe ist. Glauben wir das? Wollte ich das glauben, auch im 25? Wollte ich glauben, dass Gott gut mit mir meint, auch wenn ich jetzt noch in diesem Stückwerkartigen bin? Oder bin ich wie das kleine Baby, wo, wenn es nicht gerade dann das Essen bekommt, wenn es Hunger hat, einfach mal rennt? Das ist gut. Als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Und dann werden wir erwachsen, sind länger unterwegs und der Paul sagt, braucht immer noch Milch. Also, es gibt Hoffnung, dass das Stückwerkartige einmal aufhört. Und ich möchte als Illustration nach heute reinnehmen, in eine Geschichte. Geschichte selber wäre zu lang, aber der Tim Keller hat es zusammengefasst. Und es geht um eine Es geht um einen Autor, der gelitten hat an diesem Stückwerkartigen. Das ist einer vielleicht von den grössten, kompliziertesten Autoren, die es gibt. Es ist der Autor oder der Mensch, der C.S. Lewis hat zum Glauben geführt hat. Und die einen würden jetzt gerade gerne eine Nacht lang alle Herr der Ringe schauen. Andere würden ausreißen und fliehen. Die dritten sagen, das Buch ist viel besser. Er hat gelitten, weil er, der sich so hat Mühe gegeben hat, ins Detail hinein, der Tolkien, J.R. Tolkien, der sich so hat Mühe gegeben, dass alles Sinn macht und aufgeht, da können wir 10'000er Puzzle weit weglassen, hat plötzlich keine Erfindungsgabe und Geist mehr gehabt, ist nicht mehr weitergekommen und steckt fest. Also, als Tolkien, wir gehen über 90 Jahre zurück, 2025, etwa 90 Jahre zurück. Und die möchten, dürfen die Augen zutun, weil es ist ja schon fast ein Märchen. Als Tolkien eine Zeit lang an seinen Herr der Ringe gearbeitet hatte, kam er an einen Punkt, wo es nicht weitergehen wollte. Was er schreiben wollte, war eine Geschichte, wie die Welt sie noch nie gesehen hatte. Für sein Projekt musste Tolkien mindestens in den Grundzügen mehrere fiktive alte Sprachen und Kulturen schaffen, sowie die Jahrtausende umspannenden Chroniken mehrerer Völker. All dies, um die Tiefe und das realistische Flair zu erhalten, die er für eine fesselnde Geschichte für absolut notwendig hielt. Bei seiner Arbeit an dem Manuskript kam Tolkien an einen Punkt, wo die Geschichte sich immer mehr verzweigte. Wir denken schon an Mittelerde und so weiter. Die Protagonisten wanderten in verschiedene Gegenden seiner imaginären Welt, wo sie diverse Gefahren zu bestehen hatten und die Handlungsstränge immer komplizierter wurden. Es war eine enorme Herausforderung, all diese Handlungen und Nebenhandlungen zu entfalten und jede zu einem befriedigenden Ausgang zu führen und nicht nur das. Ein paar Jahre weiter, der 2. Weltkrieg hatte begonnen. Und auch wenn Tolkien mit seinen 50 Jahren nicht als Soldat einberufen wurde, fiel der Schatten des Krieges schwer auf ihn. Er hatte die Schrecken des 1. Weltkriegs miterlebt und nicht vergessen. Nun schien England kurz vor der Invasion durch Hitlers Truppen zu stehen. Wer wusste, ob Tolkien selbst als Zivilist den Krieg überleben würde? würde es ihm je gelingen, das Werk seines Lebens zu vollenden? Er arbeitete nicht erst seit ein paar Jahren daran. Als er mit dem Herrn der Ringe begann, hatte er bereits, Achtung, mehrere Jahrzehnte an den Sprachen, Chroniken und Geschichten gearbeitet, die den Hintergrund des Romans bildeten. Für all die Ungeduldigen unter uns. Mehrere Jahrzehnte für ein Projekt. Ihn womöglich nicht fertigstellen zu können, war ein Zitat furchtbarer und betäubender Gedanke. An der Straße an Tolkiens Haus stand damals eine Pappel. Eines Morgens musste Tolkien feststellen, dass sie von einem Nachbarn gestutzt worden war. Er fing an, seine Mythologie als seinen eigenen inneren Baum zu sehen, dem womöglich das gleiche Schicksal bevorstand. Er hatte keine geistige Energie oder Erfindungsgabe mehr. Dann hatte er einen Traum und wachte eines Morgens auf und hatte eine kurze Geschichte im Kopf, die er sogleich niederschrieb. Als der Dublin Review ihn um einen Beitrag bat, schickte er sie ein unter dem Titel Leaf by Niggle. Oder zu Deutsch Blatt von Tüftler. Sie handelte von einem Maler. Im ersten Absatz der Geschichte erfahren wir zwei Dinge über diesen Maler. Erstens, sein Name ist Niggle. Nochmal, Tüftler. Niggle alias Tüftler war natürlich Tolkien selber. Er war ein Perfektionist, der mit seinen Werken nie zufrieden war, sich leicht durch unwichtige Details von wichtigeren Dingen ablenken ließ und zum Zögern und sich Zersorgen neigte, eben wie Niggle auch. Wir erfahren über Niggle weiter, er sollte eine lange Reise machen. Er wollte gar nicht fahren. Die Sache war ihm ausgesprochen zuwider, aber er konnte sich ihr nicht entziehen. Er schiebt die Reise ständig auf, aber weiß, dass er sie irgendwann wird antreten müssen. Tom Shippey, der wie Tolkien in Oxford altenglische Literatur lehrte, erklärt, dass in der altenglischen Literatur diese notwendige lange Reise der Tod war. Niggle liegt vor allem ein Bild am Herzen. Es hat mit einem Blatt begonnen, das ihm durch den Kopf ging. Aus dem Blatt wird ein Baum. Und dann begann überall um den Baum herum und hinter ihm eine Landschaft sich auszubreiten. Undeutlich sah man einen Wald, der sich über das Land hinzog und Berge mit schneebedeckten Gipfeln. Niggle verliert das Interesse an seinen anderen Bildern und um seine Vision zu verwirklichen, macht er sich eine Leinwand, die so groß ist, dass er zum Malen auf eine Leiter steigen muss. Er weiß, dass er sterben muss. Aber er sagt sich, jedenfalls werde ich dieses eine Bild noch fertig bekommen. Mein ureigenes Bild, ehe ich auf diese abscheuliche Reise gehen muss. Und er malt und malt, tupft hier einen Pinselstrich hin und rieb dort einen Flecken wieder weg. Aber viel bringt er nicht zu Wege. Und das hat zwei Gründe. Erstens ist er einer jener Maler, die Blätter besser malen als Bäume. Er pflegte viel Zeit auf ein einziges Blatt zu verwenden und zu versuchen, seine Form, seinen Glanz und das Glitzern der Tautropfen an seinen Rändern einzufangen. Mit dem Ergebnis, dass er trotz all seiner Arbeit nur wenig auf die Leinwand bringt. Der zweite Grund ist seine Gutherzigkeit, die ihn seine Arbeit immer wieder unterbrechen lässt, weil ein Nachbar ihn um eine Gefälligkeit bittet, vor allem ein gewisser Herr Paris, der keinen Sinn für seine Malkünste hat. Eines Abends, als Niggle spürt, dass seine Zeit fast abgelaufen ist, bittet Herr Paris, der ein lahmes Bein hat, ihn hinaus in die Kälte zu gehen und einen Arzt für seine kranke Frau zu holen. Er hat noch keine Handys gehabt. Niggle tut dies und wird selber krank. Kaum genesen, versucht er verzweifelt, sein Bild fertig zu bekommen. Doch da kommt sein Fahrer. Die Zeit für die Reise ist gekommen. Ach du lieber Himmel, sagt Niggle und beginnt zu weinen. Und das Bild ist noch nicht einmal fertig. Einige Zeit nach seinem Tod bemerken die Leute, die jetzt in seinem Haus wohnen, auf einem Fetzen von der ehemaligen großen Leinwand ein schönes Blatt, das intakt geblieben ist. Es landet schließlich im Stadtmuseum und lange Zeit hing dort Blatt von Tüftler in einem stillen Winkel und ein paar Besucher bemerkten es. Aber zurück zu Nigel selber. Seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sein Fahrer setzt ihn in einen Zug, der ihn ins Jenseits bringt. Dort erlebt er eine Szene, wo er zwei Stimmen hört. Die eine Strenge scheint die der Gerechtigkeit zu sein. Sie stellt fest, wie viel Zeit er in seinem Leben vergeudet und wie wenig er zustande gebracht hat. Die andere Stimme, sanft, aber nicht weich, ist die Stimme der Gnade. Und sie hält dagegen, dass Nigel doch so viel für andere getan hat, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Nigel darf mit einem zweiten Zug aufs Land fahren. Als er dort ankommt, sieht er etwas Wunderbares. Vor ihm stand der Baum. Sein Baum. Wenn man das von einem lebenden Baum sagen kann, dessen Blätter sich entrollen, dessen Äxte wachsen, sich im Wind wiegen. Was Nigel so oft gespürt oder geahnt und so oft nicht hatte einfangen können. Er starrt auf den Baum, auf die Landschaft, hob langsam die Arme, breitet sie weit aus. Was für ein Geschenk, sagt er. Und der Tim Keller fasst abschließend zusammen, die Welt vor dem Tod, seine alte Heimat, hatte Nigel fast völlig vergessen. Dort war sein Werk ja eben unvollendet geblieben. Und von den paar Bruchstücken haben nur sehr wenige Menschen etwas. Doch in seinem neuen Land, der ewig wirklichen Welt, entdeckte, dass sein Baum mitnichten ein Wunschtraum von ihm war, der mit ihm gestorben ist, sondern dass er fertig und vollendet dasteht als Teil der wahren Realität, die für immer bestehen wird und Menschen Freude bringt. Die, die wollen, dürfen die Augen wieder auftun. Es ist wie nach einem Kinofilm. Wie sieht die unfertige Baum aus? An was bist du, an was hast du vielleicht bis jetzt geschafft? Und hast gemerkt, Ende 24 ist nicht fertig, jetzt ist schon wieder 25, ja, dieses und jenes noch fertig machen. Was möchtest du unbedingt noch fertig haben in deinem Leben? Wie sieht dein Puzzle aus, wo du dran bist? Unfertig. Tut es dir weh, dass es immer noch ein Stück weg ist? Bist du hoffnungsvoll? Glaubst du, dass du es fertig machen willst? Oder bist du auf dem Weg von der Gelassenheit? Leidest du manchmal daran, dass es noch nicht fertig ist? Gott schenkt dem Tolkien nach seiner Kapitulation einen Traum, der ihm neue Hoffnung gibt. Denn, wenn er erkennt und zugeht, dass er es aus eigener Kraft nicht würde schaffen. Und das muss man schon vorstellen. Denn, wo das war, wo er verzweifelt ist, nicht nur einen Zweifel hatte, sondern verzweifelt ist, dann hätte er sich nicht vorstellen können, zu was dass das einmal wird werden und wie viele Generationen über die ganze Welt man das Werk wird lesen. Haben wir es verstanden? Seine Hoffnung besteht darin, dass er sich neu tröstet, dreht, aufgehoben fühlt, auch wenn sein Lebenstraum nicht fertig gelebt werden kann. Er hat von Gott nicht Zusagen bekommen, dass er es schaffen wird. Auch wenn er sein Vorhaben nicht so abschließen konnte, wie er es um jeden Preis wollte. Wie der Nigel, der Tüftler, hat der Tolkien für einen Moment durch den Horizont schauen. Und er entscheidet sich dazu, dem Gott, der sagt, er wird es zu seiner Zeit vollenden, zu vertrauen. Wir trainieren, die einen etwas mehr, die anderen weniger, vor allem unseren Körper. Was ist mit unserem Hoffnungs- und Glaubensmuskel? Fristet er allenfalls ein Schatten da sein? Könnte das ein Vorsatz sein, wo wir sagen, ganz biblisch? Wir wollen ein bisschen mehr um den Glauben bemühen. Wir wollen wieder anfangen hoffen. Wir wollen der Liebe den Raum geben, den sie verdient. Weil letztlich nur die Liebe bleibt mit dem Glauben und dem Hoffen zusammen. Das Gori ten Boom hat sich ein bisschen weniger episch dargestellt. Sie hat gesagt, unser Leben gleicht an einem Teppich. Und auf dieser Welt sehen wir ihn vor allem auf der einen Seite. Voll Knüppeln, mit Fehlern, die Farben passen nicht zusammen, ist nicht gerade gewoben, entmutigend. Aber, sagt sie, sie sind überzeugt, denn wenn es vollendet ist, dass wir ihn von der anderen Seite werden sehen. Und dort wird es mehr als nur gut sein. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Habe ich den Mut zu sagen, ja, so ist es, ohne zu verzweifeln. In der Hoffnung und im Glauben, einmal werde ich alles klar erkennen. Ich wünsche uns etwas von dem. Am höchsten steht die Liebe, haben wir gesehen. Darum mahnt Jesus zur Liebe. Zur Liebe untereinander, zur Liebe zu Gott und zur Liebe zu uns selber. Je nach Generation ist ein Drittel mehr oder weniger auszubauen. Sag es nochmal. Liebe untereinander, Liebe zu Gott und Liebe zu uns selber. Weil Gott der Gott von der Liebe ist und nie endet, sondern im Gegenteil wird vollenden, was jetzt noch ein Stück weg ist. Lassen wir uns durch ein Stück weg nicht entmutigen, legen wir mit Stück weg und Erfahrung auch im 25. nicht unsere Hände fatalistische Chancen und sagen, es hat doch keinen Sinn, Decke über den Kopf. Niemand hat mich gern, nicht resignieren, sondern stehen wir wieder auf und haben das Bild, das Ziel vor Augen. Dort, wo wir uns um die Liebe oder noch besser um den, der die Liebe ist, bemühen, ausstrecken, zu ihm her, werden wir nie einen falschen Schritt in eine falsche Richtung machen. Weil Gott Liebe ist. Muss es nicht stressen, wenn es jetzt noch ein Stück weg ist. Und wenn ich das glaube, kann ich schon hier und jetzt besser mit dem Stückwerk umgehen. Und schaut, also, wie gesagt, ich rede auch zu mir. Nur dort, wo ich ehrlich bin zu mir selber und sage, es stresst mich vielleicht immer noch, aber so ist es. Nur dort kann ich gelassen, entspannt werden. Und nur dort können wir positiv auf andere zugehen, die sich schon um eine Hoffnung und Glauben sehnen. Wo Sinn macht, wo zielführend ist in einer Welt, wie heißt es gesagt.